zu dürfen. Bevor ich zu meinem Thema komme, Gott ist die Liebe, stimmt das? Da möchte ich doch noch zwei Vorbemerkungen machen. Erstens möchte auch ich noch einmal zurückdenken an unseren geliebten, geschätzten Bruder Günter Klein. Und was mir von ihm in Erinnerung bleibt, das ist vor allen Dingen die Freudigkeit, die er hatte. Die Freudigkeit, das ist, was der Herr heute braucht. Freudige Christen, freudige Christen. Der Evangelist Pastor Wilhelm Busch war auch ein solcher, Adolf Heller war auch ein solcher. Missmutige Leute gibt es heute genug. Wo bleibt die Fröhlichkeit? Also, es ist ein Echtheitskennzeichen eines Gläubigen, eine Freude im Herrn auszustrahlen, auch wenn die Umstände des Lebens vielleicht widrig sind. Und das hat ja unser lieber Bruder Günter Klein am Ende dann auch reichlich erlebt und schon vor Jahren mit den Herzoperationen und so weiter. Und trotzdem hat er immer wieder die Freudigkeit und die Einsatzbereitschaft. Und wenn wir diese beiden Dinge von ihm lernen und mitnehmen, dann würde er sich bestimmt sehr freuen. Er würde sich auch freuen, dass der Besuch heute gut ist, obwohl er, Günter Klein, nicht mehr da ist. Freudigkeit und Einsatzbereitschaft. Der Missionar Willi Schirmacher von Karlsruhe, der sagte seinerzeit, tu was für den Herrn Jesus und eine Menge deiner Probleme werden sich verflüchtigen. Ja, ja, das stimmt. Wir grübeln und wir diskutieren und wir theologisieren und wir streiten. Tu was, dann verschwindet die Hälfte von all dem Grübeln. Also das wollen wir uns doch sagen lassen. Ja, nicht sagen lassen. Er hat es uns vorgelebt. Freudigkeit. Dient dem Herrn mit Freuden. Und das betrifft nicht nur die Verkündiger. Die zweite Vorbemerkung, wir haben freundlicherweise einen Büchertisch mitgebracht und ich habe auch manches zu Sonderangebotspreisen, manche Bücher, die im Preis, wo der Ladenpreis, der gebundene, festgesetzte Ladenpreis aufgehoben ist, da habe ich noch weiter runter in den Keller runtergesetzt, bis zu 2 Mark, man schämt sich fast, es zu sagen. Also schaut mal, und diese Hefte sind auch ein bisschen billiger als sonst, sag's bitte nicht dem nächsten evangelischen Buchhändler, sonst wird er mir noch böse. Auf ein Heft möchte ich besonders hinweisen, die Kraft der Liebe, das passt zu dem Thema heute Abend und ich werde daraus einige Sätze zitieren. Und wenn man sich das zu eigen macht, was da drin steht, dann haben Sie eine gute Nacharbeit, auch für diese Stunde. Also wer gut zuhört, der darf das Heft für 1 Mark mitnehmen. Sonst kosten die anderen Hefte 1,50 Mark, ja, aber das 1 Mark für gute Zuhörer. Gott ist die Liebe, stimmt das? Naja, ich würde es ja verstehen, wenn einige in unserer Mitte sagen, Herr Schumacher, deine Überschrift, die gefällt mir nicht. Gott ist die Liebe, stimmt das? Was in der Bibel steht, stimmt sowieso. Da macht man kein Stimmt das dahinter. Lieber Bruder, wenn du so denkst, ich habe volles Verständnis. Für mich ist es eigentlich auch keine Frage. Und doch bewegt das heute viele Menschen. Und sie brauchen ja nur die Zeitung aufzuschlagen. Dann kommen einem doch Gedanken, wie reimt sich das mit der Liebe Gottes? Viele Menschen, gerade die, die sonst von Gott nichts wissen wollen, die schreien am lautesten, wo bleibt denn hier der Gott der Liebe? Da in Kursk, da lässt er das U-Boot da untergehen, das hat er genehmigt, das hat er zugelassen. Wenn Gott darauf uns eine Antwort gäbe, wie würde die Antwort wohl lauten? Erstens würde Gott sagen, du Menschlein, du hast mich nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Ich ziehe euch zur Rechenschaft, nicht ihr mich. Das sagt ja Paulus in Römer 9 sehr deutlich. Wie kann der Ton wieder den Töpfer sagen, warum hast du mich so gemacht? Aber wenn Gott nun freundlicherweise, er ist ein entgegenkommender Gott, und der Herr Jesus ging doch oft auch auf die Fragen, wenn sie ehrlich waren, ging er darauf ein. Nehmen wir mal an, der große Gott äußert sich zu unserer Frage mit Atom-U-Boot Kursk. Dann würde Gott also sagen, erstens, du hast kein Recht, mich zur Rechenschaft zu ziehen, aber ich gebe dir trotzdem eine Antwort. Habe ich Gott etwa dieses Atom-U-Boot gebaut oder habe ich es euch gesagt, es zu bauen? Und habe ich es bestückt mit den Raketen und Krams und Kernreaktoren? Das habt doch ich nicht gemacht. Ihr sündigen Menschen habt das gemacht, aber die Folgen, die wollt ihr mir anlasten. Gott ist Liebe. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass das 2 Mal im 1. Johannesbrief gesagt ist. Und als wollte Gott es uns leicht machen, das zu behalten, da steht das in 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8 und Vers 16. Also man braucht nur den 4er nehmen, und verdoppeln gibt 8 und nochmal doppelt gibt 16. Viertes Kapitel im ersten Johannesbrief, Vers 8 und Vers 16. Es ist manchmal auch gut, wenn man weiß, wo sowas steht. Gott ist Liebe. Zweimal steht es da. Gerade bei Johannes finden wir ja Aussagen über das Wesen Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Johannes Evangelium 4, Vers 24, Gott ist Geist. 1. Johannesbrief 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Und an den beiden genannten Stellen, Gott ist Liebe. Da hat unser lieber Bruder Karl Geyer, der von 1893 bis 1955 lebte, Bruder Karl Geyer hat immer betont und betont es auch in diesem seinen Heft, es ist arg gelb geraten, zu gelb eigentlich, man sieht es bei Lampenlicht kaum, die Kraft der Liebe. Also Bruder Geyer hat immer betont, es steht nicht in der Bibel, Gott ist lieb. Da gibt es starke Missverständnisse. Es gibt Karikaturen von Gott. Das ist einerseits der endlose Quäler, der die Ungläubigen in die Hölle wirft und nie mehr heraus. Endloser Quäler, ein furchtbares Zerrbild, eine schreckliche Karikatur. Es steht zwar in der Bibel ewige Pein und der Rauch ihrer Qual steigt auf. Luther übersetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht in Offenbarung 14. Aber wenn man da genau hinguckt, hat es schon einen anderen Sinn. Denn erstens bedeutet das Wort ewig nicht einfach endlos. Das sind Äonen, das sind Zeitalter. Und außerdem die Worte, die für Pein und Qual da stehen, Kolasis und Bassanos, die muss man sich genauer im Urtext ansehen. Ich habe 3 dicke griechisch-deutsche Wörterbücher zu Hause und dann sieht es schon anders aus. Kolas und Kolazo, das Verbum, das heißt einfach Züchtigung zwecks Besserung. Aha, aha, das ist kein theologisches Buch, ein ganz normales, weltliches, griechisch-deutsche Übersetzung, da habe ich 3 Stück davon. Eines habe ich aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft mitgebracht von Benseler. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, da steht das drin. Züchtigung zwecks Besserung, aha. In einem kommenden Weltzeitalter oder mehreren kommenden Weltzeitaltern Züchtigung zwecks Besserung. Klingt schon ein bisschen anders, oder? Und das Wort Qual, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter, Offenbarung 14. Ich habe das ja angemerkt in meinem Buch Versöhnung des Alls Gottes Wille und auch in dem Buch über die Offenbarung als Exkurs zu Offenbarung 14. Bassanos, das ist im profan Griechisch der Probierstein, an dem man ein Metall etwa untersuchen kann, Echtheitsprobe, um etwa den Goldgehalt einer Münze festzustellen. Echtheitsprobe, Wahrheitsfindung, aha, aha, dass es um letzte tiefe Wahrheit geht und Echtheitsprobe bei einem Menschen in einem oder mehreren kommenden Äonen, aha, klingt schon anders. Aber nein, in der Bibel steht dann einfach ewige Pein und man denkt, das hört niemals auf. Das andere ist, was man von Gott sagt, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott, der ist so arg lieb und damit verbinden wir dann die Begriffe harmlos, immer freundlich, hat dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Nein, das nicht. Also Bruder Karl Geyer, der von 1893 bis 1955 lebte und der den Paulus Verlag gegründet hat und die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit nach dem Krieg, Bruder Geyer, hat immer betont, Gott ist nicht lieb, der liebe Gott, das steht nicht in der Bibel. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen, eine Aussage über sein Wesen, so wie er Geist ist und Licht ist, so ist er Liebe. Es gibt Menschen, die sind mal lieb und mal anders, ja. Manche Menschen sind mehr gleichmäßig, andere sind sehr himmeloch jauchzen zu Tode betrübt, rauf und runter. Bei manchen Menschen, da merkt man dann gleich am frühen Morgen, ach so, heute ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden, alles Ärger, alles ist nichts. Andern Tag ist er lieb oder sie. Also das ist nicht die Meinung, wenn es heißt, Gott ist Liebe, dass er mal auch lieb ist. Ein andermal packt ihn aber der Zorn. Und dann ist er nicht mehr lieb, oder wie? Oder ist er auch im Zürnen lieb? Nicht lieb, die Liebe. Sie merken, das Thema ist doch vielschichtig. Und jetzt möchte ich einmal ein paar Sätze vorlesen von Karl Geyer aus diesem Heftchen. Wer gut zuhört, eine Mark am Büchertisch. Wer nicht zuhört, eine Mark 50. Also, ich möchte jetzt mal einige sehr gute und wichtige Sätze von Karl Geyer vorlesen. Gott ist die Liebe. Sie ist sein Wesen, die Natur dessen, der Geist und Licht und Liebe ist. Weil er völlig Liebe ist, offenbart sie sich in allem seinem Reden und wirkt sich aus in allem seinem Tun. Sie ist vollkommen, wie sein ganzes Wesen Vollkommenheit ist. Seine Liebe ist keine Halbliebe, keine Teilliebe, sondern ganze Liebe, völlige Liebe, vollkommene Liebe. Kein Versagen ist darin, kein Unterbruch, keine schwache Stelle, sondern nur Kraft und Stärke, nur Fülle und Vollkommenheit, nur Ganzes und Endgültiges, nur Bleibendes und Ewiges. Nichts kann sie beirren in ihrem Wege, den sie geht, um das Wohl des Andern zu suchen. Sie hat stets das volle Ziel im Auge und weiß sich innerlich verpflichtet, dem Geliebten das Höchstmaß an Glückseligkeit zu bringen, das überhaupt vorhanden ist und gebracht werden kann. Dies aber ist, dem Anderen die gleiche Glückseligkeit zu geben, die sie selbst besitzt. Er findet die Liebe keine Ruhe, bis sie sich völlig ausgeschüttet hat in dem Anderen und ihm das gleiche Maß der Glückseligkeit vermittelte, das sie selbst besitzt. Uns dahin zu führen, dass wir als Persönlichkeit in das gleiche Wesen gestaltet und mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden, ist das Ziel der Liebe, das sie mit uns hat. Auf dieses Ziel hin sind wir angelegt. Solange es nicht erreicht ist, ist unser Glück nicht voll. Wenn es aber erscheinen wird, was wir sein werden, werden wir ihm gleich sein, erfüllt zur ganzen Gottesfülle. Von diesem Hochziel unserer Bestimmung, zu dem die Liebe uns führen will, kann sie nie lassen. Sie ist es sich selbst schuldig, uns dahin zu bringen, weil sie es vermag. Das sind wirklich tiefe und großartige Sätze. Nun ist das so was mit dem Wort Liebe. Also wir Deutschen schütten da alles in einen Topf, während der Grieche bei dem Begriff Liebe besser differenziert. Bei dem Wort Glaube ist es umgekehrt. Da hat der Grieche das Wort Glaube und da schüttet er alles in das Wort Pistis hinein. Das kann man übersetzen mit Glaube, mit Treue, mit Zuverlässigkeit, je nach dem Zusammenhang. Der Grieche hat da dieses eine Wort Pistis, Pistoio, ich glaube, ich vertraue. Umgekehrt bei dem Wort Liebe, was schütten wir Deutschen nicht allen in das Wort Liebe hinein? Also jetzt habe ich eben beim Singen des Liedes doch denken müssen, da hat ja Bruder Geyer im ersten Vers 379, da haben wir also gesungen, Gott ist die Liebe und lasst uns auch wieder ihn lieben, ich habe mein Leben auf immer der Liebe verschrieben. Aha. Jetzt stellen Sie sich den Satz mal vor, ich habe mein Leben auf immer der Liebe verschrieben. Das könnte ja ein Filmstar singen, ja? Und dann hat es eine völlig andere Bedeutung. Dann hat es eine völlig andere Bedeutung. Die Knef oder irgendeiner oder einer Schauspieler, Filmstars, ich habe mein Leben der Liebe verschrieben, jubilieren sie dann in Schlagern. Und dann immer wieder Enttäuschung, zu kurz kommen, Gier, Genusssucht. Hier ist etwas anderes gemeint. Und die Griechen, die haben da allerdings eine bessere Begriffsunterteilung als wir im Deutschen. Also da haben wir in der griechischen Sprache drei Begriffe, das ist Eros und das ist Philia und das ist Agape. Für Eros habe ich im Wörterbuch gefunden, Verlangen, Begierde, sinnliche Liebe. Das Wort kommt als Wort im Neuen Testament nicht vor, wohl aber die Sache, das Wort nicht. Aber die anderen beiden, Philia mit dem Zeitwort Phileo und Agape. Und da ist ein gewisser Unterschied. Philia, sagen die Wörterbücher, ist eine aus der Seele quellende Zuneigung. Zuneigung, Liebe, Zuneigung, Wohlwollen, Freundschaft, Philia. Kommt als Hauptwort nur einmal im Neuen Testament vor, in Jakobus 4, Vers 4, kommt als Zeitwort etwa 20 Mal im Neuen Testament vor, Phileo, freundschaftlich lieben, Liebe, man mag sich, man hat eine gewisse Zuneigung. Und dieses Wort wird durchaus auch von Gott gebraucht. Er mag uns. Ist das nicht schön? Johannes Evangelium 16, Vers 27. Die Übersetzer sagen dann gelegentlich, um es zu unterscheiden, lieb haben. Der Vater selbst hat euch lieb. Johannes 16, 27, Phileo. Er hat eine Zuneigung zu uns. Er ist uns freundschaftlich verbunden. Er mag uns, sagt der Herr Jesus. So wie der Herr Jesus natürlich selber, als er auf Erden war, auch Freundschaften hatte. Lazarus, den er nachher aus den Toten auferweckt hat, war ihm freundschaftlich verbunden. Du liebst ihn doch freundschaftlich, Johannes 11, Vers 3. Aber viel häufiger haben wir dann im Neuen Testament das Wort Agape. Aber vorher muss ich noch was anderes sagen. Eng verbunden mit dem Wort Phileo, Philia, aus der Seele quellende Zuneigung. Eng damit verbunden ist der Begriff Philadelphia. Philadelphia, Bruderliebe, geschwisterliche Liebe, die wir hier untereinander auch haben dürfen. Philadelphia, ja, das ist eine Stadt in den USA. Es soll auch Käse geben, der so heißt. Ob der besondere Bruderliebe hervorruft, weiß ich nicht. Philadelphia, das kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Die brüderliche, geschwisterliche Liebe sei herzlich. Römer 12, Vers 10, freundschaftliches Verbundensein. Aber dann gibt es die Agape Gottes. Agape Gottes, das Hauptwort und das Zeitwort kommen jeweils mehr als 100-mal im Neuen Testament vor. Und wovon der Liebe Gottes die Rede ist, da steht also in den allermeisten Fällen Agape, Agapao. Und das ist eine Liebe, die lieben will. Nur ganz selten wird es auch von menschlicher Liebe gebraucht, an einigen wenigen Stellen. Benzelers Wörterbuch sagt, es ist besonders die christliche Liebe gemeint, die dienende, die demütige Liebe. Liebe, die aufgrund ihres Wesens lieben muss und lieben will, die gar nicht anders kann. Liebe, die sogar zur Feindesliebe fähig ist. Und ich sage gelegentlich, wenn Geschwister zusammen sind in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, auf einer Freizeit, ist ja wunderschön, wenn Philadelphia da ist. Brüderliche, geschwisterliche Liebe, herzliches Verbundensein. Da spielt allerdings Sympathie ein bisschen eine Rolle. Den einen mag man doch ein bisschen mehr als den anderen. Der eine liegt einem mehr. Und wenn in einer Gemeinde, Gemeinschaft, Freizeit nur Philadelphia, aber keine Agape da ist, was bedeutet das dann? Dann gibt es so, ich hätte fast gesagt, Sympathisantenklüngel. Also dann gibt es so Clubs, die hocken immer beieinander. Ich kenne das ja von Freizeiten her. Da sitzen die 5 oder die 8 oder die 3, die sich mögen. Ach wunderbar, ja, die gleichen Erkenntnisse, ja. Und die Nase und die Augen gefällt mir auch noch. Und dann die Sprache, die Art, wie sie sich ausdrückt. Und Abitur hat sie auch wie ich. Und beruflich vielleicht auch Parallelen und jenes Parallel. Ja, also wirklich der, die liegt mir. Und wenn nur Philadelphia da ist, aber keine Agape, dann bedeutet das in einer Gemeinde, Gemeinschaft, Freizeit, einige bleiben außen vor. Einige bleiben außen vor. Als ich in Arosa war im Juli und überhaupt, wenn ich auf Freizeiten bin, ist es mir ein Anliegen, Herr, ich möchte gerne mal auf den, die zugehen, irgendwelche, die vielleicht einsam sind. Und da kann man ganz wertvolle Gespräche manchmal führen und Kontakte finden mit Leuten, die sagen, ja, ich bin hier ein bisschen außen vor, die kennen mich alle nicht und ich bin nicht der Typ, der alle gleich anredet, also ich bin hier ein bisschen vereinsamt und da braucht es Agape Gottes. Vielleicht ist ja einer nicht sympathisch und dann dürfen wir auf einen Menschen zugehen in der Liebe Gottes, ohne Sympathie, aber in der Liebe Gottes. Vielleicht hat dich sogar einer geärgert, die Agape setzt sich drüber weg. Also ich sage das zunächst mal mir selber. Agape will lieben und von der Agape Gottes haben wir ja in 1. Korinther 13 das wunderbare hohe Lied der Liebe von Paulus. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe, die Agape Gottes, die göttliche Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Oh, was sind das für Aussagen? die Liebe vergeht niemals. Wenn der eben genannte Karl Geyer eine Trauansprache bei einer Trauung zu halten hatte, dann konnte er gelegentlich sagen, der natürliche Wein ist rasch alle, gut, wenn dann anderer da ist. Mit Anspielung auf die Hochzeit zu Kana. Die Liebe vergeht nimmer. Menschliche Liebe vergeht oft sehr rasch. Sie sucht das Ihre. Sie sucht das Ihre. Und mag man sie noch so idealistisch verklären und rühmen und singen, sie sucht das Ihre. Sie will Gegenliebe natürlich. Und zwar möglichst rasch und bald und intensiv. Gott will auch Gegenliebe. Natürlich, er will ja auch unsere Liebe. Gott möchte ja auch. Und das erhöht seine Glückseligkeit, dass er nicht bloß liebt und es kommt kein Echo. Er will ein Echo von uns. Aber zunächst macht er das nicht zur Bedingung. Er hat uns geliebt, als wir Feinde und Sünder waren. Und er zwingt nicht und drängt nicht, er kann warten, Äonen kann er warten. Gott ist Liebe, stimmt das? Wenn man auf das irdische Leben blickt, dann kann man ja unter Umständen bei dieser Frage in Irritationen kommen. Wenn es dir zurzeit ganz gut geht, ich weiß ja nicht, wie es uns allen hier im Einzelnen geht, vielleicht ist jemand da, der sagt, es läuft eigentlich alles prima, doch, es läuft so ungefähr, habe ich mir es gedacht, wunderschön, ja, doch, Gott ist doch wohl ein liebender Gott. Oder da sind Eltern, die haben Kinder, und wenn du ein Kind hast und das Kind ist erstens lieb und zweitens gesund und drittens erfolgreich, oh, das ist schon viel. Nicht jedes Kind, was lieb und erfolgreich ist, ist gesund. Nicht jedes, was lieb und gesund ist, ist erfolgreich. Und nicht jedes, was gesund und erfolgreich ist, ist lieb. Ja? Also, wenn die drei schon mal alle da sind, dann kannst du sagen, oh Gott, vielen Dank. Und wenn dann das Kind noch gläubig ist, wunderbar. Aber in dem Leben vieler Menschen läuft es nicht so glatt. Und da sind große Nöte, Enttäuschungen und Lasten zu tragen. Krank, einsam, arm, Kette von Misserfolgen und dann die täglichen Nachrichten und die Zeitungsmeldungen. Bei den Nachrichten, da ist ja manchmal alles negativ. Dann wartet man aufs Wetter, ob da noch was Positives kommt. Regen in ganz Süddeutschland ist auch noch negativ. Ach Herr, dann habe ich nur noch dich. Also auf dieser Welt, da finden wir oft wirklich nichts, das uns erbauen kann. Ich sage manchmal meiner Frau, jetzt kommen die Nachrichten. Innerlich erbaut werden wir nicht, das sage ich dir im Voraus. Das können wir mit dem Liederbuch, mit Gottes Wort. Ja, und dann kommen eben an manche Menschen die Anfechtungen heran. Gott ist Liebe, stimmt das? Gott ist Liebe bei all dem, was auch in mein Leben hineinkommt. Ist er wirklich Liebe oder ist er vielleicht ganz anders? Es muss ja eine Freudenstunde für den Teufel gewesen sein, als er die Kinder Israel in der Wüste so weit kriegte, dass sie wirklich behauptet haben, Gott ist Hass. Das Gegenteil. Gott ist Hass. Weil Gott uns hasste. Aus Motiven des Hasses heraus hat er uns aus Ägypten herausgeführt. Und so wie zweimal in der Bibel steht, Gott ist Liebe, so steht auch zweimal in der Bibel, Gott hasste uns. Und deshalb hat er uns aus Ägypten herausgeführt. Zweimal im 5. Buch Mose. 1, Vers 27. 5. Mose 1, 27. Wir können es ja ein wenig verstehen, wenn es in der Wüste Schwierigkeiten gab, wenn es mit der Wasserversorgung nicht klappte, wenn sie 38 Jahre das Manna essen sollten. Wir essen schon eine Woche lang nicht gern jeden Tag dasselbe. Und dann fehlt das Wasser und dann in der Wüste und dass sie da murren und dass sie da irre wurden. Es ist menschlich verständlich. 5. Mose 1, 27 sagt Mose, und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr, Jahwe, Jehova, der Seiende, der Ewige, uns hasste. Hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Und noch einmal in Kapitel 9, Vers 28. Damit das Land, aus dem du uns herausgeführt hast, nicht sagt, es ist ein Gebet, weil der Herr nicht imstande war, sie in das Land zu bringen, von dem er zu ihnen geredet hat, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Das ist Teufelstheologie. Der Teufel dreht alles herum. Der Teufel sagt, ich kenne mich ein bisschen aus mit Teufelstheologie. Der Teufel dreht alles herum. Wenn die Schrift sagt, Gott ist Liebe, sagt der Teufel, Gott ist Hass. Im Grunde seines Wesens ist er Hass. Aber wie man ein bitteres Bonbon mit einem süßen Mäntelchen umgibt, damit es die Kinder besser schlucken, so hat Gott, der im Innern seines Wesens Hass ist, das Außen schön bemäntelt mit ein paar Freundlichkeiten und mit sogenannter Liebe kommt, ihr armen Kinder Israel aus Ägypten heraus, ich will euch erretten. Und dabei hatte er nur im Sinn, wie kann ich es anstellen, dass sie noch mehr gequält werden als in Ägypten. Ja, in die Wüste führe ich sie und dann soll es ihnen dort ganz jämmerlich gehen. Das ist Teufelstheologie. Ich kenne mich ein bisschen auf in Teufelstheologie. Der Teufel sagt auch Menschen, die vor der Frage stehen, sollte ich mich dem Herrn Jesus übergeben? Sollte ich fortan ein Leben mit Jesus führen? Mach das lieber nicht. Du kommst auf der ganzen Linie in deinem Leben zu kurz. Da ist die Hälfte sowieso verboten, die andere Hälfte ist halb verboten. Du darfst ja fast gar nichts mehr. Du darfst und sollst nicht rauchen, nicht tanzen, nicht fernsehen und. Alles halb oder ganz weg verboten. Darfst du noch in ein Konzert von Beethoven oder ist es auch schon Sünde und. Das ist Teufelstheologie. Natürlich können sich Gottes Kinder und wollen sich nicht alles erlauben. Natürlich sagen wir Nein zur Sünde. Natürlich wollen wir die Sünde nicht. Aber dass wir auf der ganzen Linie zu kurz kommen, das ist eben eine infame Lüge. Frag doch mal die, die jahrzehntelang im Glauben stehen, ob sie auf der ganzen Linie zu kurz gekommen sind. Oder ob sie einen Reichtum empfangen haben durch Wort Gottes und Gemeinschaft und Gebetserhörung und die innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und anderen Geschwistern. Auch wenn Nöte vorkommen natürlich in der Gemeinde. Von diesem Reichtum in Christo Jesu sagt uns natürlich der Teufel kein Wort, weil er sich da ja auch nicht auskennt. Jetzt lese ich noch einmal dazu einige Sätze aus dem Heft von Bruder Geier, Die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe, da geht schon aus dem Titel dieses Heftes hervor, die Liebe Gottes ist nicht eine verweichlichende, verzärtelnde Liebe. Es gibt auch bei Menschen eine Art Liebe, die ist nicht so ganz gut. Bei Müttern, bei Großmüttern, bei allen möglichen Tanten oder Leuten oder Onkels oder Großväter oder auch überhaupt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, da gibt es eine Art Überfürsorge. Oh, es darf nichts an dich herankommen. Oh nein. Sagte mir eine verheiratete Frau über ihren Mann, im Urlaub habe ich mich nicht so gefreut über meinen Mann, obwohl der lieb war, aber der war zu lieb. Oh, hier könnte ein Windhauch an dich kommen, oh nein, aber jetzt solltest du lieber die Jacke wieder anziehen. Das weiß ich doch wohl selber, wenn ich eine Jacke anzuziehen habe. Also ihr Lieben, seid nicht zu lieb, ja? Ich hoffe, ich werde richtig verstanden. Es gibt bei Gott nicht eine Verzärtelung, sondern es gibt bei Gott eine Kraft der Liebe. Es ergibt auch dem Geschöpf in seiner Liebe gewisse Freiheiten, sodass wir manchmal aus Schaden klug werden und auf Umwegen etwas lernen müssen. Karl Geier hat geschrieben, vielleicht erschrickt das Geschöpf vor der Kraft der Liebe, die es ergreift, wie ein Kind oft dem Unverstand sich wehrt, wenn es gewaschen werden soll, obwohl die Reinigung ihm zum Heile dient. Oft muss die Hand des Vaters ja noch ganz anders in das Leben des Kindes eingreifen, um Unheil abzuwehren und Heil zu bringen. Ja, oft sind schmerzliche Operationen an Leib und Seele notwendig, um zu heilen, zu bessern und zu retten. Da scheut die Liebe nicht zurück vor dem Schmerz, den sie zufügen muss. Sie verwundet, um zu heilen. Es geht ja auch hier um das Letzte und um das Ganze. Und darum bleibt sie nicht in falscher Schonung auf halbem Wege stehen. Sie schaut das Ende an und will das volle Ziel, das Höchstmaß des Erreichbaren, das volle Ende, die Vollendung. Was soll die Liebe nun tun, wenn sie dich zögern sieht auf dem Weg zur Vollendung, weil du zurückschreckst vor dem vollen Einsatz und dem möglichen Leid? Soll sie dich schonen, weil dein Schmerz, den sie dir zufügen muss, ihr Leid tut? Dann muss sie später aber auch den Vorwurf von dir empfangen, dass sie dich hätte weiterbringen können, dies aber aus Schwäche versäumte. Soll die Liebe, die bis ans Ende schaut und im Voraus weiß, wie bitter es für dich und sie selbst wäre, wenn sie dich nicht zur Vollendung gebracht hätte, nur um deines jetzigen, schnell vorübergehenden Schmerzes willen schwächlich versagen und so es zulassen, dass dir für alle kommenden Äonen das Höchstmaß der Glückseligkeit mangelt? Nein, das kann sie nicht wollen. und du willst es im Grunde deines Herzens auch nicht. Das sind tiefgehende Gedanken. Auf die richtige Blickrichtung kommt es an bei dem Thema Gott ist Liebe. Stimmt das? Zeitung, Medien, Geldbeutel, Fieberthermometer? Oder wohin sollen wir schauen? Ist viel im Geldbeutel drinnen? Oh Gott, du bist ein lieber Gott. Bin ich gesund? Oh Gott, du bist ein lieber Gott. Aber geht das Fieberthermometer in die Höhe? Wo bleibt die Liebe? Habe ich wenig Geld? Wo bleibt die Liebe? Medien, Zeitung? Wohin müssen wir schauen? Das sagt uns Gott ganz klar. Zutiefst müssen wir schauen auf das Handeln Gottes in Christo Jesu am Kreuz auf Golgatha. Also hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16, dieser bekannte Vers, den man ja auch nennt, das Evangelium im Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das kennen wohl die meisten auswendig. Johannes Evangelium 3, Vers 16. Er gab seinen Sohn dahin. Da sieht man die Liebe. Und Paulus drückt sich genauso aus mit etwas anderen Worten in Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott gab seinen Sohn dahin, sagt Paulus, als wir noch Sünder und Feinde waren. Wir waren Feinde, Vers 10. Römer 5, Vers 8 und Vers 10. Wir waren Feinde, wir waren Sünder. Nun, wir haben noch gar nicht gelebt, als das Opfer gebracht wurde am Kreuz auf Golgatha, aber der das hier geschrieben hat, der Paulus, für den hat das eine ganz persönliche Bedeutung in seinem Leben. Als im Jahre 30, vielleicht am 7. April des Jahres 30, nehmen manche an, der Herr Jesus den Kreuzestod erduldet hat, da war Paulus ein erbitterter Feind. Und auch in der Folgezeit der eifrigste Verfolger der Jesusleute. Ich war ein Feind, ich war ein Sünder. Da starb er, auch für mich, sagt Paulus. Also dahin müssen wir blicken, um zu erkennen, dass Gott Liebe ist, dass Gott die Liebe ist. Und auch ein Hiob, das wäre ein Thema für sich, vielleicht habe ich es hier schon mal gehalten, der Glaube Hiobs durfte sich doch dazu durchringen, in Hiob 16 und in Hiob 19, es kann nicht sein, dass Gott gegen mich ist. Das kann nicht sein. Er benimmt sich zwar wie ein Feind. Wie ein Feind hast du deine Speere auf mich losgelassen. Aber im Grunde, das war ein Ringen bei dem Hiob. Aber in Hiob 16 und in Hiob 19 kommt es wunderbar durch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Anwalt, der für mich spricht, ist in der Höhe. Da muss einer sein, der für mich ist, auch wenn Gott mich zu quälen scheint. Das kann nicht alles sein. Jetzt wollen wir mal noch ein kleines Experiment machen. Und dazu schlage ich die Bibel ganz vorne auf. Also Gott ist Liebe, haben wir gesagt. Und das sagt die Bibel selber. Gott ist Liebe. Wir haben gehört, das ist nicht mal eine Gefühlsregung, den einen Tag, vielleicht am Sonntag, Montag aber nicht mehr, da ist er zornig. Er ist immer Liebe, auch in den Gerichten, auch wenn er zürnt. Er hat immer positive Heilsabsichten, sogar in der Kraft der Liebe, sogar bei den Schmerzen, den er zufügt, sogar bei, ja, ich wage zu sagen, bei allen Gerichten letzten Endes. Also könnten wir ja nun Folgendes machen. Wir lesen mal die ganze Bibel von vorn bis hinten durch und setzen überall da, wo das Wort Gott steht, oder Yahweh, der Herr, oder Pantokrator, Allmächtiger, also wo ein Name steht für Gott oder Gott, Jesus, da setzen wir ein die Liebe. Wenn ich das natürlich jetzt machen wollte durch die ganze Bibel hindurch, dann wären wir in 8 Tagen noch hier und wären immer noch nicht fertig. Ich weiß nicht, wo wir in 8 Tagen angekommen wären, in den Königebüchern oder wo. Wir brauchen ja lange Zeit, um hier zu sitzen. Das will ich uns nicht zumuten. Ich nehme nur ein paar Stellen heraus und beginne ganz vorn in der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1. Und für das Wort Gott setze ich ein Liebe. Ist doch erlaubt, ist doch legitim, oder? Stimmt doch. 1. Johannes 4, 8 und 16. Gott ist Liebe. Also überall, wo Gott steht, kann ich Liebe einfügen. Könnt ihr ja mal zu Hause machen und lest bei der Gelegenheit die ganze Bibel durch. Aber da werdet ihr in Schwierigkeiten kommen. Ich komme gleich auch in Schwierigkeiten. Wartet nur 5 Minuten, dann sind wir schon mittendrin in Schwierigkeiten. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf die Liebe die Himmel und die Erde. Können wir das akzeptieren? Ja, ich denke schon, nicht? Bei der Schöpfung der Welt war das Motiv Liebe. Liebe ist Mehrung des Lebens, auch ein Wort von Karl Geyer. Gott will Lebensmehrung, Gott will die in ihm wohnende Glückseligkeit in möglichst viele Geschöpfe ergießen. Dann kommt 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und die Liebe sprach, es werde Licht. Geht das so? Können wir das fassen? Dass Gott die Schöpfung leuchtend macht, wiederherstellt, leuchtend macht. Wenn man Ordnung bringen will in das Chaos, in das Tohu Fabohu, dann braucht man erstmal Licht. Im 2. Vers der Bibel steht ja, dass Himmel und Erde, dass die Erde, die Gott geschaffen hatte, zu einem Tohu Fabohu wurde. Finsternis war auf einmal da. Der Fall Satans war geschehen. Finsternis war da. Tohu Fabohu. Und wenn wir in einer Rumpelkammer aufräumen wollen, dann brauchen wir zuerst mal Licht. Ja, dahinter steht die Liebe, hinter diesem Werk der Wiederherstellung im 1. Kapitel der Bibel. Dann ist die Rede zum Beispiel von der Erschaffung des Menschen. Steht auch hinter der Erschaffung des Menschen die Liebe Gottes. 1. Mose 1, 26, 27. Und die Liebe sprach, so übersetze ich das jetzt einmal, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und die Liebe schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf die Liebe ihn. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, heißt es in einem Lied. Steht hinter der Erschaffung der Menschheit Liebe Gottes? Ich sage ja. Gott ist der Schöpfer jedes Menschen und hinter der Erschaffung eines jeden Menschen steht eine Planung und ein bewusster Wille Gottes. Ich habe dich gewollt. Das ist ja nicht immer so bei den Eltern und den Kindern. Manche wollen 2, auf einmal sind es 3, manche wollen 3, auf einmal sind es 4. Also da gibt es ja auch unerwünschte Kinder. In einer Talkshow im Fernsehen, da wurde der Erfinder der Anti-Baby-Pille neulich vorgestellt. Unsinn gucke ich mir nicht an, aber manchmal gibt es Diskussionen, die mich interessieren. Der Erfinder der Anti-Baby-Pille und der alte Mann mit Bart, der entrüstete sich und sagte, nur in Deutschland gibt es das, dass meine Pille Anti-Baby genannt wird. Ich bin doch nicht Anti-Baby, ich bin doch für Babys, ich bin nur anti-unerwünschte Babys. Ach so. Also, bei Gott gibt es keine unerwünschten Menschen, die versehentlich oder gegen den eigentlichen Willen, die eigentliche Absicht gegen das Portemonnaie und die sozialen Umstände versehentlich ins Leben gekommen sind, sondern jeder Mensch ist von Gott bejaht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Zu jedem Menschen sagt Gott Nein auf Golgatha am Kreuz zu seiner Sünde. Und zu jedem Menschen sagt Gott Ja auf Golgatha, um ihn aus der Sünde zu erretten. Bei Gott gibt es keine unerwünschten Kinder. Hinter deinem Leben steht eine Planung des liebenden Gottes und er will sich dich zum Ziele führen. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir uns von ihm führen lassen, dass wir Ja sagen zu seiner Planung für unser Leben. So, dann geht es weiter mit 1. Mose 2, 15 bis 17. Die Liebe nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Oh ja, ist doch schön, Gärtnerberuf und Bauer und Landwirtschaft, dass wir das überhaupt machen dürfen, ist Liebe Gottes natürlich. Es ist für mich schon schlimm, der ich 3 Onkels hatte, die alle Bauern waren, wie die Landwirtschaft heute kaputt geht und immer mehr kaputt geht. Und die Liebe gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also die Liebe, die mahnt und warnt. Die Liebe, die setzt auch Schranken. Das ist ja das, was heute bei so sehr vielen lieben Eltern fehlt, dass sie keine Grenzen setzen, Schranken setzen. Schrecklich. Und dann haben die Kinder, die heranwachsen, die haben keine Kriterien für ihr Verhalten. Was darf man eigentlich? Ja, ich denke, man darf alles. Ich hatte einen Onkel in Westfalen, also der hat ein bisschen übertrieben. Das war übertrieben. Der Onkel hat eines Tages gesagt, mit 2 Jahren muss die Erziehung abgeschlossen sein. So, mit 2 Jahren. Er wollte wohl zum Ausdruck bringen, schon das kleine Kind muss bald merken, auf was für einem Planeten bin ich hier eigentlich angekommen. Nur damit ich verzärtelt werde, alles was ich will, das darf ich machen. Und die Eltern sagen, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht. Oder kriege ich was auf den Hintern? Entschuldigung. So war das ja früher und es war nicht immer schlecht. Meine Eltern hatten eine Peitsche mit 4 dicken Riemen in der Küche. Aber meine Eltern waren liebe Eltern und ich sage Ihnen, dicke Lederriemen, die sind nicht so schlimm wie dünne. Aber gehen Sie mal in Geschäft, guten Tag, wir erwarten ein Kind, ich möchte außer dem Kinderwagen auch gleich die Peitsche einkaufen. Also jetzt geht die Fantasie bald mit mir durch. Ich weiß nicht, woher meine Eltern das hatten. Vielleicht war auf dem Bauernhof einer, der sowas in Eigenarbeit angefertigt hat und alle Vierteljahr musste da ein Schuhmacher in den Keller und kriegte seine Abreibung. Aber ich bin im Nachhinein meinen Eltern in keiner Weise böse. Ich habe das jedes Mal eigentlich als berechtigt empfunden und bin heute noch traurig, dass ich meine früh verstorbene Mutter vors Schienbein getreten habe, sodass sie da saß und hat sich das gerieben. Aber ich habe nichts in meinem Herzen, dass ich denke, das setzt jetzt Aggressionen frei. Das Umgekehrte setzt das Aggressionen frei, wenn man den Kindern alles freiläuft und sie wissen nicht, ich darf doch alles oder etwa nicht. Das gibt dann die Aggressionen. Aber nicht, wenn man Grenzen setzt. Es ist schon schlimm wie in der heutigen Zeit, die Gebote Gottes auch durch Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich sage damit bitte nicht, dass man im Jetzorn Kinder maßlos schlägt. Da habe ich auch Fehler gemacht. Oh, oh, oh. Das sage ich nicht. Aber ohne Züchtigung geht's nicht. Nicht züchtigen ist lieblos, sagt die Bibel. Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn und dieser Hass ist heute weit verbreitet und ist allgemein gültig, ist gar noch geboten von oben, was? Die Kinder zu hassen, indem man sie nie züchtigt, also ein bisschen auf die Finger und ein bisschen hinten vor, das muss erlaubt sein. Also dann kommt aber Gericht, 1. Mose 3, 23, 24. Und die Liebe schickte ihn, den Menschen, den Adam, aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und die Liebe trieb den Menschen aus. Ist das auch noch Liebe? Oh weh. Keine Angst, es kommt noch schlimmer. Jetzt schlagen wir auf 1. Mose 6, Vers 5 und Vers 7, die Sintflut und der Noah. Die harte Liebe Gottes, die gerichtsmäßig handelnde Liebe, das hat doch wohl nichts mehr mit Liebe zu tun, oder? Ist Gott doch nicht Liebe? Stimmt das? Wir kommen jetzt arg in ein Dilemma. 1. Mose 6, Vers 5, und die Liebe sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanke seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vers 7, und die Liebe sprach, Gott ist doch Liebe, also wo Herr steht, darf ich Liebe sagen. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das ist ein ganz hartes Gericht, eine ganz gewaltige, riesige Katastrophe, noch viel schlimmer als das untergegangene Atomunterseeboot mit etwa 118 Menschen. Eine schreckliche Katastrophe. Jetzt würde ich es schon verstehen, wenn der eine oder andere denkt, also Heinz Schumacher, jetzt gehst du zu weit. Das hat mit Liebe nichts mehr zu tun, dass er dir einfach umbringt. Und da bin ich froh, dass ich Ihnen doch wenigstens einen Silberstreif am Horizont anbieten kann. Also für mich ist es keine Frage, dass auch hinter den Gerichten Gottes immer die Liebe steht. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, das bringe ich nicht zusammen. Er bringt die alle um und dann sagst du noch Liebe. Und da bin ich froh, dass ich doch einen Silberstreif am Horizont entdecke. Von den Leuten aus der Sintflut, da ist im Neuen Testament die Rede in 1. Petrus 3, und 1. Petrus 4 bei der sogenannten Hadespredigt Jesu. Jesus hat im Totenreich gepredigt, und zwar ausgerechnet solchen, die zur Zeit des Noah ungehorsam waren. 1. Petrus 3, 19, diese zwei geheimnisvollen Stellen von der Hadespredigt Jesu. Daraus geht mindestens hervor, dass alle Menschen, die auf dieser Erde keine Chance bekamen, das Evangelium zu hören, dass sie diese Chance noch bekommen werden. Das ist mal das Mindeste. Dass alle Menschen die Gelegenheit bekommen, das Evangelium anzunehmen. Hadespredigt Jesu. 1. Petrus 3, 19. Lebendig gemacht im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Dann im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs wartete, während die Arche gebaut wurde, in der wenige, das sind acht, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Und im nächsten Kapitel, 1. Petrus 4, Vers 6, heißt es dann, denn dazu ist auch Toten gute Botschaft verkündigt worden, wörtlich Evangelium verkündigt worden, denn damit sie zwar dem Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geiste leben möchten. Toten ist Evangelium verkündigt worden. Das heißt ja nun nicht, dass jeder Mensch nach dem Tode drunten im Totenreich die Ungläubigen, wenn sie erwachen, in einer Evangelisationszeltversammlung aufwachen. Das gewiss nicht, das gewiss nicht. Es gibt da Gerichte, es gibt auch Feuer, es gibt auch Schmerzen, es gibt auch Dunkelheiten. Böhmerle hat gesagt, man macht gerade weiter innerlich auf der Stufe, wo man hier war. Da macht man weiter. Wir aber als Gläubige wollen nicht in den Hades, sondern nach dem Sterben sind wir bei Jesus, beim Herrn, sagt Paulus ganz klar. Aber auch diejenigen, die nicht gläubig waren, die im Totenreich sind, hebräisch Sheol, griechisch Hades, Jesus kann jeden Toten erreichen, ansprechen. Der Tote von sich aus kann das nicht, aber Jesus kann jeden erreichen. Und Gott, der Vater, kann jeden erreichen. Ihm leben sie alle. Und er gibt gelegentlich dann die Chance denen oder jenen. Und hier ist es sehr zu beachten, dass besonders erinnert wird an die, die einstmals ungehorsam waren in den Tagen Noahs. Also, das geht weiter mit den Leuten. Es geht weiter, es geht weiter. Das ist nicht das Ende. 1. Mose 6 bis 8. Und dann lese ich noch ein letztes, wo wir auch wieder in Bedrängnis kommen. Dieser Gott soll Liebe sein. 1. Mose 19 will ich dann als letztes Beispiel noch anfügen. Sodom und Gomorra. 1. Mose 19, 23 bis 25. Das erinnert ja fast an die Bombennächte im letzten Weltkrieg, worüber ich ein Buch geschrieben habe, Nächte voller Feuer. Wenn man sowas sieht, das lässt einen lebenslang nicht los. Heute regen sich die Menschen auf, wenn ein Haus brennt. Natürlich regt man sich da auf. Und wenn ein Straßenzug brennen würde, eine halbe Stadt, die Wälder in Amerika, aber ganze Städte, zigtausende kommen um. Ich wohnte am Südrand des Ruhrgebietes und da wusste ich ganz genau, aha, da gerade vor mir, heute wird Essen bombardiert. Flächenbombardement, die ganze Innenstadt, eine Glut. Links ist Düsseldorf dran, aha. Halb links, heute ist Duisburg dran, aha. Heute brennt Dortmund, halb rechts, ganz rechts, heute brennt Wuppertal. Das habe ich dann so in den Jahren 43, 44 so mitbekommen. Und so ähnlich hört sich das an mit Sodom und Gomorra. 1. Mose 19, 23 bis 25. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Schreckliche Dinge. Im Krieg macht man sowas, Terrorbombardements. Aber der Gott der Liebe, die Liebe macht sowas. Die Liebe hat die lasterhaften Städte umgekehrt. Auch da kann ich einen Silberstreif am Horizont anbieten, zwei sogar. So wie ich vorhin sagte, es geht weiter mit den Leuten, die in der Sintflut umgekommen sind. Das ist nicht das Ende. Das geht weiter, das geht weiter, das geht weiter. So kann ich das auch sagen von den Leuten von Sodom und Gomorra. Der Herr Jesus deutet es einmal an in Matthäus 11. dass die Akte Sodom und Gomorra nicht geschlossen ist bei Gott. Matthäus 11. Matthäus 11, 23, 24, da vergleicht der Herr Jesus Kapernaum mit den damals untergegangenen Städten, also mit den Bewohnern von Sodom und Gomorra. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, bis zum Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Gott weiß jederzeit, wie ein Mensch reagieren würde. Er weiß auch, wie unser Leben verlaufen wäre, wenn, was wir nicht wissen. Also der Herr Jesus weiß, die Leute von Sodom hätten das Evangelium angenommen, die von Kapernaum nicht. Warum geht denn der Herr Jesus nach Kapernaum? Warum ist er nicht vorher ein paar Jahrtausende zur Zeit Abrahams zu den Leuten von Sodom gegangen, wenn er doch wüsste, die hätten sich bekehrt? Was für eine Ungerechtigkeit. Nein, das ist keine Ungerechtigkeit. Es geht weiter. Das ist noch nicht fertig. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land, also den Leuten, die dort wohnten, wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Das Gericht kommt noch erst. Die Leute von Kapernaum, die Leute von Sodom, die Leute von Tyrus und so weiter und so weiter. Und da sagt der Herr Jesus, deutet nur vorsichtig an, denen von Sodom wird es dann besser gehen als euch in Kapernaum. Und unser lieber Bruder Arthur Muhl hat immer geschmunzelt, wenn er dann auf Hesekiel 16 zu sprechen kam. Und da sagte Bruder Muhl so fein, hier redet mal das Alte Testament deutlicher als das Neue. Hesekiel 16 lesen wir ja davon, dass tatsächlich Sodom wiederkommt. Die Menschen, da sie natürlich große Sünder waren, da werden die Leute von Sodom nicht in leuchtender Geistleiblichkeit wiederkommen, das ist klar. Aber sie dürfen zunächst mal zurückkehren in den früheren Stand. Hesekiel 16, da vergleicht Gott die Sünden dreier Städte, Samaria, Sodom, Jerusalem. Und wer hat am meisten gesündigt? Jerusalem hat am meisten gesündigt, die fromme Gottesstadt, mehr als Sodom. Du hast es schlimmer gemacht als die Leute von Sodom mit deiner Sünde, sagt Gott in Hesekiel 16. Und dann ist die Rede von der Wiederherstellung. Hesekiel 16, 53 bis 55. Und ich wende ihr Geschick, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter. Und ich wende dein Geschick, Jerusalem, in ihrer Mitte, damit du deine Schmach trägst und dich all dessen schämst, was du getan hast, wodurch du sie tröstest oder indem du sie tröstest. Und deine Schwestern, Schwesterstädte, Sodom und ihre Vororte, Töchter, werden in ihren früheren Zustand zurückkehren und Samaria und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren, auch du und deine Töchter, ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Dann gibt es also wieder Leute von Sodom auf dieser Erde, denen dann das Wort gebracht werden wird. Das bedeutet keineswegs eine allgemeine Wiederverkörperungslehre, das sei ferne. Aber Gott kann auch gelegentlich Menschen in den früheren Stand zurückkehren lassen, das kann der Allmächtige. Und das wird er mit den Leuten von Sodom und Samaria dann eben machen. Und sie bekommen ihre Chance. Und wenn der Herr Jesus schon damals sagte, die hätten sich bekehrt, dann werden sie es nach Jahrtausenden der Not, der Qual, der Sehnsucht, werden sie ganz gewiss schnellstens zugreifen. Sie bekommen ihre Chance. Also was ich sagen will, ist dies, die Leute von der Sintflut, die Leute von Sodom, Gott macht weiter, die Akte der Sintflut ist nicht geschlossen, die Akte Sodom und Gomorra ist nicht geschlossen, Gott macht weiter. Er will ja alle zu sich ziehen. So, jetzt sage ich nur noch wenige Sätze. Weil wir hier nicht auf einem Philosophenkongress sind, sondern eine Bibelstunde haben, da ist es ein bisschen anders am Ende der Stunde. Ich stelle mir einen Philosophenkongress vor in Stuttgart. Ich war noch nicht auf einem solchen, ich passe da auch nicht hin. Aber ich denke, wenn so Philosophen ein paar Tage beisammen sind, Gedanken schwer, die Häupter gestützt, und tiefes Nachdenken versunken, gehen sie aus dem Saal. Aber keiner von den Philosophen sagt dann, so, liebe Leute, jetzt kriegt ihr noch eine praktische Ermahnung, jetzt handelt auch mal nach dem und dem und dem Philosophen. Das sagen die sicher nicht, aber das sagt uns die Bibel. Wenn wir so viel von der Liebe Gottes gehört haben, dann wollen wir doch auch noch ein ermahnendes, ermunterndes Wort hören. Diese Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unsere Herzen. Sie ist für die Gotteskinder verfügbar. Sie ist da. Wir dürfen aus dieser Liebe leben und schöpfen. Mach dein Herz auf, dass sie reinfließen kann. Und dann können wir entsprechend wandeln. Das geht nicht im Hauruck-Verfahren, das ist ein Prozess, das ist ein Wachstum, das ist eine Schule, da machen wir auch Fehler, da müssen wir uns entschuldigen, da müssen wir uns schämen. Aber entscheidend ist, dass Gott mit uns weiterkommt. Erster Johannesbrief, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, erster Johannesbrief, Kapitel 4, da stand ja das, Gott ist Liebe. Und da finden wir im Zusammenhang ganz praktische, liebevolle Ermahnungen an die Kinder Gottes. 1. Johannes 4,11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freudigkeit, Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Nicht die Ehrfurcht, aber die Angst ist gemeint. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat oder sieht, kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Oder seine Schwester in Christo. Und diese Liebe wollen wir uns doch schenken lassen. Nicht nur zum Privatverbrauch, sondern dann auch, um sie weiterzugeben. Amen.